Viele Führungskräfte merken gar nicht, dass sie längst über ihre eigenen Grenzen sind. Sie funktionieren, sie liefern, sie halten durch, bis der Körper irgendwann Stopp sagt. Mein heutiger Gast kennt genau diese Situationen und weiß vor allen Dingen, was sie im Körper anrichten. Jonas Köller ist angehender Arzt und in sozialen Medien eher bekannt unter dem Namen Jones Rules. Wir sprechen heute über Stress, Prävention und Leistungsfähigkeit. Er erklärt, was in dir passiert, wenn du dauerhaft unter Druck stehst, welche einfachen Routinen dir wirklich helfen, gesund zu führen und wie du natürlich besser mit Stress umgehst, ohne gleich dein ganzes Leben umkrempeln zu müssen. Heute erfährst du, wie du als Chef leistungsfähig bleibst, ohne dich dafür selbst kaputt zu machen. Viel Spaß mit dem Interview mit Jonas Köller.
Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute Jonas Köller dabei, ein Medizinstudent, der aber eigentlich viel bekannter unter dem Namen Jones Rules ist. Er teilt dort in Social Media Themen zu, ja, alles was mit Medizin zu tun hat, Wissen, Trends, Produkte. Ja, und was ich immer so schön an dem Kanal finde, da wird halt schön alles einfacher erklärt. Und deswegen habe ich ihn eingeladen hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Jonas.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Intro. Ich glaube, da hast du mich ganz ideal in 5 Sekunden komplett erklärt. Jetzt wissen die Leute alles über mich.
Sehr gut. Ich kenne dich schon und habe auch schon ein bisschen was von dir gesehen. Aber so geht's ja vielleicht nicht allen. Vielleicht kannst du die 5 Sekunden ein bisschen verlängern und einfach mal kurz sagen, wer du so bist, was du so machst und was so deine Themen sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also mein Main-Thema ist es irgendwie, Prävention in Deutschland zu pushen. Also Prävention heißt, dafür zu sorgen, dass die Menschen mit 30 schon was für ihre Gesundheit tun und irgendwie mit 30 dafür sorgen, dass sie mit 70 vielleicht nicht direkt einen Herzinfarkt kriegen. Das heißt, dieses langfristige Gesundbleiben, das ist nämlich ein Punkt, den unser System nicht wirklich abdeckt. Das heißt, irgendjemand muss dafür sorgen, dass das mehr gepusht wird. Das wäre so meine Main-Mission. Ich komme ursprünglich aus dem Labor, das heißt Blutwerte und Co. sind so mein absolutes Main-Baby. Und Blutwerte und irgendwie, ne, habt ihr alle schon mal Cholesterin gehört oder Blutzuckerwerte und Co. Und wenn man die langfristig gut hält oder früh darauf achtet, dass sie nicht schlecht sind, tut man seiner Gesundheit einen großen Gefallen. Das ist auch auf jeden Fall ein Präventionskerngedanke. Und mein zweites Anliegen ist, ein bisschen so Produkte für euch einzuordnen, medizinisch, wissenschaftlich und irgendwie zu gucken, was sagen die Studien zu bestimmten Produkten und was ist Quatsch vor allen Dingen. Denn jeder kennt es heutzutage, auf Social Media ist unglaublich viel Werbung. Jedes Produkt ist ein Wundermittel, ein Allheilmittel. Und leider muss ich euch jetzt den Zahn schon ziehen, denn 20% oder 10% davon sind vielleicht okay und der Rest ist Quatsch. Zumindest hält es die Versprechen nicht. Ja, und das sind so meine beiden Anliegen, die ich irgendwie habe oder was ich raus in die Welt verbreiten möchte. Ansonsten bin ich noch Medizinstudent im letzten Jahr, habe eine Produktionsfirma gegründet im Studium. Aber das seht ihr eher nicht auf meinen Kanälen.
Ja, lass uns mal vielleicht, weil du gerade auch gesagt hast, Labor und Medizinstudium, hast du ja gerade gesagt, wie bist du denn so grundsätzlich dazu gekommen? Also warum hast du dich damals entschieden, Medizin zu studieren?
Das kam durch so einen sportlichen Aspekt, muss ich sagen. Ich habe leistungsmäßig Basketball gespielt und habe mich verletzt und wollte irgendwie mehr rausfinden, wie kann man schneller von Verletzungen zurückkommen, wie kann ich das irgendwie manipulieren, gibt es irgendwelche Tricks, und so bin ich irgendwie die Medizin abgerutscht. Das heißt, es war da Zufall. Und dann fand ich es aber so faszinierend, irgendwie zu verstehen, wie der Körper funktioniert und wie alle Prozesse so ablaufen, dass ich da dran geblieben bin. Und dann quasi über eine Ausbildung im Labor für 3 Jahre ins Studium gekommen bin.
Ach cool, okay. Und du hast gerade auch gesagt, so, dass man mit 70 nicht direkt einen Herzinfarkt hat oder dass es halt grundsätzlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme gibt. Gab es für dich irgendwie auch ein Schlüsselerlebnis, das irgendwie so ein bisschen für dich so den Blick auf Gesundheit und Stress irgendwie beeinflusst hat?
Für mich selber nicht, auch nicht im privaten Umfeld, muss ich sagen, aber so generell all around war es halt schon viel, dass man mitgekriegt hat, okay, guck mal, dann die Leute haben katastrophale Werte mit Anfang, Mitte 50, und es kümmert sich vorher halt keiner drum, weil, ne, du kennst vielleicht, oder ihr, die Zuhörer, kennst hier vielleicht auch selber, alle, die irgendwie noch jünger sind, und mit jünger meine ich jetzt nicht 20, sondern alles von 20 bis 50, du gehst zum Arzt, wenn du was hast akut, das heißt, wenn du dir ein Bein brichst, gehst du zum Arzt, oder wenn du erkältet bist, wenn du einen Krankenschein brauchst und nicht selbstständig bist, gehst du zum Arzt. Aber sonst gehst du ja nicht zum Arzt, um zu sagen, naja, ich will mal wissen, wie fit bin ich oder kann ich fitter werden? Und wenn du das tun würdest, gibt es das Problem, dass viele Ärzte sagen würden, nee, das ist Quatsch. Also Entschuldigung, aber das machen wir hier nicht. Ja, wenn sie nichts haben, dann bleiben sie bitte zu Hause und sorgen sie dafür, dass mein Wartezimmer nicht noch voller ist. Was auch, und da muss man kurz sagen, den Aspekt verstehe ich auch total. Denn auch so eine Arztpraxis, die irgendwie 80 Patientenkontakte am Tag hat, die auch alle was Akutes haben. Ne? Also du hast ja in der Praxis chronisch kranke Menschen, das heißt, egal welche Richtung, du hast akut kranke Menschen, jetzt zu der Jahreszeit noch deutlich mehr als irgendwie im Sommer. Und du hast Schmerztherapiesitzungen, also das ist alles irgendwie so von Leuten, die wirklich was haben. Dann kommt da jemand und sagt, ja, ich will mal meine Werte kennen, ich will mal wissen, ob ich wirklich gesund bin oder ich will mal irgendwie, ich will mal ein bisschen fitter werden. Das passt nicht in unser System und das wird auch nicht vergütet, muss man sagen. Also das heißt, der Arzt selber, der es macht, ist cool. Alle Ärzte, die sagen, nee, ist Quatsch. Ich finde es schade, ich kann es aber nachvollziehen.
Ich glaube, Prävention, so ein bisschen vorher dran zu denken, mal vorher schon anfangen zu Sport zu machen. Weil ich glaube, wenn man sich halt einmal, also ich kenne das halt bei meinen Kindern, wir haben drei Kinder, und wenn das halt irgendwie Sport für die normal ist, dann ist meine Hoffnung, also jedenfalls war es bei mir auch so, bei meinen Eltern, die haben mir auch schon gesagt, Sport ist wichtig und deswegen ist für mich Sport halt auch immer Teil des Alltags, weil es ja irgendwie dazugehört. Am Ende des Tages ist es ja alles Prävention. Und das ist ja auch gerade bei den Leuten, die jetzt hier zuschauen, Führungskräfte, Unternehmer, ist das ja auch ein Thema, weil gerade Prävention, ja, man kann ja ganz viel auch dann schon im Vorhinein machen, was dann sozusagen schon besser wird oder was dann besser funktioniert. Was würdest du denn sagen, fällt dir da oft bei Führungskräften oder Unternehmern auf?
Das Stresslevel ist das größte Problem, muss ich sagen. Also zwei Seiten. Die viele Unternehmer, die ich kenne oder Führungskräfte, die arbeiten super viel und viele achten primär auf Arbeit und nicht auf das Drumherum. Und dann gibt es aber noch die andere Seite, die sehr auf Optimierung bei allem ist. Und die kennen all ihre Werte, die haben alles durchoptimiert. Es gibt, also ich habe das Gefühl, es gibt diese beiden Lager irgendwie. Es gibt Führungskräfte, die generell High Performer in jeder Ebene sind, also auch sportlich High Performer, die laufen dann noch Marathon, die tracken jede Kalorie, die sie essen und so weiter. Die gibt's. Und es gibt die wirklich, okay, Business first, ich rushe von einem Meeting ins nächste, von morgens 6 bis abends 8, 9, 10 und geh schlafen, mach zwischendurch Lieferservice, hab noch 100 Travel Hours irgendwie im Jahr, also noch 100 Flugstunden, die ich sammle im Jahr, meine ich. Das ist natürlich nicht so das Gesündeste. Und das, jetzt kommt das Problem, das zahlt sich nicht unbedingt immer, das rächt sich nicht direkt in dem Jahr, wo du es machst. So, also das heißt, klar, man nimmt Stress subjektiv wahr, man kann Stress auch tracken. Ich habe meinen Hub gerade, glaube ich, nicht, es liegt hier irgendwo. Man kann Stress auch tracken, aber das in so einem Rad, das sich dreht, gerade irgendwie, wenn man, ist, ich glaube, egal, ob man das Unternehmen gerade richtig krass hochzieht oder ein Unternehmen hat, das schon oben ist und es struggelt oder ein Unternehmen, das generell struggelt, es sind ja verschiedene Stressarten. Und Stress schlägt sich halt auch total auf unsere Gesundheit aus. Ich habe aber das beste unternehmerische Beispiel in meinem eigenen Umfeld, um zu zeigen, dass man Sport und Co. trotzdem machen kann mit einem Unternehmen, das sicherlich gut gelaufen ist, denn ich war jetzt 4 Tage auf Zypern bei Christian Wolf, weil wir ein Projekt zusammen machen und Tagesablauf war da, morgens aufstehen, aufs Fahrrad gehen, arbeiten, ins Gym gehen und abends mit allen zusammen relativ gesund essen. Also ne, das ist halt, das heißt, ich habe ja hier Ernährung abgedeckt, ich habe hier Sport abgedeckt und trotzdem war halt der normale Arbeitsalltag drumherum. Und das bei einem Unternehmen oder nach einem Exit, aber er arbeitet immer noch relativ viel mit drin, nach einem relativ großen Exit.
Ja, und der ist ja auch relativ bekannt und der stellt das ja auch, ich sag mal, der gibt das ja auch nach öffentlich, nach draußen, Social Media, dass er halt auch, dass ihm das halt auch wichtig ist, was ich auch super finde. Aber du meinst also, weil das in dem Tag so integriert ist oder was
Genau.
fandest du denn besonders gut?
Das ist halt, also generell, ich mache ja ein Projekt mit Chris zusammen, weil er auch irgendwie für Gesundheit steht. Da kann man, also es gibt viele Leute, die sagen, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall wegen Süßstoffen. Also es gibt viele Daten zu Süßstoffen, muss man sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch, wie es oft mal dargestellt wird von der Presse. Also wir drehen zum Beispiel ein Video mit Cola Zero. Aufgrund der Süßstoffe könntest du 9000, nee, 8.988 Flaschen Cola Zero im Jahr trinken.
Okay, schon viel.
Das ist eine Menge. Und wenn wir nur auf die Süßstoffe trinken, gucken, ne, da ist natürlich noch mehr drin, da sind noch Phosphorsäure und Co. drin, aber ich wollte nur darauf hinaus, dass er trotzdem für Gesundheit steht und ich glaube, das ist dann auch praktisch, das irgendwie im Alltag vorzuleben, weil so, man muss nicht ins Gym gehen und 1 Stunde auf dem Fahrrad sitzen jeden Tag, aber wenn man sich jeden Tag irgendwie bewegt, zum Beispiel der einfachste Hack für jeden hier, der sagt, ich habe einen vollen Terminkalender, ich will irgendwie aber doch ein bisschen was für meine Gesundheit tun jeden Tag, ist ein Fahrrad für zu Hause kaufen. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, kannst dir auch eins für draußen kaufen, wenn du sagst, ich habe Bock, draußen Fahrrad zu fahren. Jetzt gerade, wenn ich rausgucke, naja, in diesen Monaten vielleicht ein bisschen schwieriger, viele werden dann demotiviert. Aber das ist der einfachste Hack, Fahrrad für, also bei mir steht es im Wintergarten, du musst nicht ins Gym gehen, du kannst aufstehen morgens, kannst aufs Fahrrad gehen. Du kannst auf dem Fahrrad deine Calls machen, du kannst auf dem Fahrrad Netflix gucken, du kannst auf dem Fahrrad arbeiten. Das heißt, damit ist irgendwie zeiteffektiv und sporteffektiv genutzt. Das kannst du irgendwie bei einem Puls von 120 bis 140 machen, Zone 2, und du tust dir einen Gefallen damit. Einfachster Hack. Absolut.
Ja, es ist wirklich super, weil es vor allen Dingen auch schön einfach ist und vor allen Dingen, wenn du es zu Hause machst, ich meine, du musst halt den immer nur da draufsteigen, aber dann hast du nicht so das Wetter das Problem, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich laufe morgens vor der Arbeit, hat auch Gründe, weil dann meine Kinder noch schlafen und so, ne, dass ich dann, wenn ich morgens komme, dass dann wirklich meine Frau und die Kinder stehen dann auf. Das ist natürlich jetzt in der Jahreszeit ein bisschen schwieriger, weil da muss man natürlich auch ein bisschen mehr motiviert sein, weil halt das Wetter morgens draußen dunkel ist und auch noch kalt ist. Aber Fahrrad ist ein guter Punkt. Ich habe mir irgendwann mal so ein, was hältst du denn davon? Dann kann ich mal persönlich einen Trick jetzt direkt verraten. Ich habe mir dann so ein Laufband gekauft, mit dem ich sozusagen ja laufen kann, mich bewegen kann zusätzlich und dann stehe ich einfach am Schreibtisch.
Also Walking Pad quasi.
So ein Walking Pad, genau.
Genau. Finde ich auch super smart, auch für Unternehmer gut. Ich habe auch eins, das steht im Büro. Ich nutze es aber fast gar nicht, weil mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie mich zu sehr auf das Laufen konzentriere währenddessen. Okay. Aber also für jeden, bei dem es gut klappt, super Ding. Also auch da super sinnvoll, weil du kriegst halt deine Alltagsbewegung rein. Ne? Also du gehst jetzt ja. Und für Leute, die irgendwie viel am Schreibtisch sitzen, es gibt wieder den klassischen Sitz, sitzen ist das neue Rauchen, das sagen ja manche, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber für viele, die sich halt wenig bewegen im Alltag, ist das eine super, super Möglichkeit. Laufen vor der Arbeit übrigens auch super, ne? Also Laufen ist genauso gut wie Fahrradfahren, nur für viele ist Laufen halt die viel höhere Hürde. Also weil, ne, wenn du kein Läufer bist, wenn du nicht auf den Laufen kommst, dann anzufangen und zu sagen, ey, ich gehe jetzt jeden Morgen irgendwie oder ich quetsche noch einen Lauf rein, das ist für viele schwierig. Fahrradfahren ist, glaube ich, der einfachere Einstieg.
Ja, okay, ja, ist ein guter Punkt. Aber trotzdem, das mache ich zum Beispiel viel zu wenig, glaube ich. Man sollte auch noch gleichzeitig Krafttraining auch noch dazu machen, ne?
Ja, ich würde zweimal die Woche würde ich es auf jeden Fall einfügen oder haben wollen, denn das ist ja was anderes. So Laufen ist, oder Fahrradfahren, Laufen, egal welcher Ausdauersport ist, kardiovaskulär, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, ist gut für deine VO2 Max. Aber Krafttraining selber ist natürlich, ne, stärkt generell, also Muskulatur brauchen wir alle. Je weniger du im Alter hast, desto anfälliger bist du zu fallen, ne, wenn wir jetzt aufs Alter gehen. Jetzt auch ganz akut jetzt. Krafttraining hat natürlich auch einfach einen Gutfühl- und Optikaspekt. Also auch das ist sicherlich, darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Und ist gut für Knochen, ist gut für alles. Das heißt, damit pushst du ja einen anderen Aspekt deiner Gesundheit. Das Krafttraining wird dein Herz-Kreislauf-System jetzt nicht unbedingt verbessern. Aber dafür viele andere Aspekte. Ich würde es also immer kombinieren. Also wenn du mich fragen würdest, 150 Minuten Ausdauersport in der Woche, ne, kann auch moderat sein, und zweimal die Woche Krafttraining. Das ist, glaube ich, was da fahren die Leute ganz gut mit. Dreimal geht auch. Also irgendwie, wenn du zweimal die Woche Krafttraining machen würdest, machst du zweimal Ganzkörper. Bei dreimal würde ich wahrscheinlich auch noch dreimal Ganzkörper machen. Und das kriegt man irgendwie immer unter.
Ja, wenn man, also das meiste ist ja entweder ein Teil der Prioritäten, das ist ja auch ein häufiges Thema, was ich dann mit meinen Klienten habe, so das Thema, wie priorisiere ich da mich richtig auf der Arbeit, aber auch das ist auch ein Prioritätenthema, meistens privat, weil die Zeit ist meistens nicht das Problem, sondern meistens sind es halt einfach der Fokus oder die Zeit. Du hast gerade gesagt, so das Thema Stress, dass wir ganz viele Stress haben. Ich erlebe auch oft, dass Führungskräfte oder Unternehmer auch sehr unter Druck stehen. Lass uns da vielleicht nochmal draufschauen, weil du auch gerade jetzt sehr viele Dinge, gerade so was mit Hormonen passiert, was so medizinisch im Körper passiert. Was passiert denn eigentlich, weil du sagst, nach einem Jahr, wenn ich jetzt ein Jahr Stress habe, dann merke ich es noch nicht, aber was passiert denn eigentlich im Körper, wenn ich jetzt dauerhaft unter Stress stehe? Oder mir selber auch den Stress vielleicht mache?
Wir haben im Körper klassische Hormone, die natürlich auf Stress reagieren. Das sind primär Cortisol und Adrenalin. Also Adrenalin hat irgendwie jeder schon mal gehört, ne? Das ist so unser Fight-or-Flight-Hormon, also irgendwie, wenn das Mammut kommt, dann ist gut, dass du Adrenalin hast, weil das Adrenalin pusht dann alles andere runter. Das heißt, du hast keine Verdauungsprobleme, wenn du gerade von Mammut wegläufst, was irgendwie blöd wäre. Ja. Und Cortisol vor allen Dingen. Und Cortisol ist, glaube ich, auch ein Hormon, das haben viele schon mal gehört in letzter Zeit, weil das natürlich auch sehr medial geworden ist, auch sehr mythenbehaftet ist. Quasi das Stresshormon Cortisol, das sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel steigt, weil auch da in einer Stresssituation möchten wir ja Energie haben. Und Blutzucker also ist unsere primäre Energiequelle, das heißt, unser Blutzuckerspiegel steigt. Unser Testosteron wird runterreguliert, also das heißt, Cortisol und Testosteron sind quasi Gegenspieler, wenn du ein hoher, also du kannst nicht beides hoch, also du hast von meistens keine zwei hohen Spiegel von beiden. Und langfristig kann natürlich ein hoher Cortisolspiegel dazu führen, dass wir ein bisschen mehr Fetteinlagerung haben, dass wir höheres Diabetesrisiko haben und so. Aber das heißt, die Frage ist jetzt, naja, was macht man dagegen? Einfachste Lösung ist für mich, es gibt ganz viele Produkte, wo die jetzt irgendwie sich auf die Fahne geschrieben haben, Cortisol-Senker, Cortisol-Blocker, keine Ahnung, whatever, ist zum Großteil Quatsch, kann ich jetzt schon sagen. Also, die Antwort für Cortisol-Spiegel oder wenn man das Gefühl hat, man hat dauerhaft zu viel Stress, ist weniger Stress haben. Das klingt total blöd, aber es ist die Antwort dafür. Es ist, wir selber sind, wir müssen selber irgendwie darauf achten, wie wir uns entschleunigen können im Alltag. Und da gibt es kein super Produkt, was unseren Cortisolspiegel senken würde. Also es gibt zum Beispiel, man kann Ashwagandha nehmen, also Ashwagandha hast du vielleicht auch schon mal gehört oder ihr gehört, ist ein Adaptogen. Die Studien zeigen, wenn du über 8 Wochen lang mindestens 250 Milligramm am Tag nimmst, besser 600 Milligramm am Tag, dann gibt es subjektive und objektive Senkung des Cortisolspiegels. Das heißt, dann senkt dein Stresslevel ein bisschen subjektiv und objektiv. Du musst es aber jeden Tag nehmen und du musst halt mindestens 250 Milligramm, besser 600 Milligramm nehmen. So viel dazu kann man machen.
Ist das eine Tablette? Oder? Also
kannst du überkriegen, jeder Supplementhersteller macht Ashwagandha-Produkte.
Okay.
Problem dabei ist, Ashwagandha ist laut BfR, hat eine Risikobewertung für Menschen, die Leberprobleme haben, für Stillende, für Schwangere, weil nicht ganz klar ist, wie so dauerhafte Ashwagandha-Einnahmen auf die Leber wirken. So, muss man immer dazu sagen. Ist also nichts, was man jetzt einfach unbedenklich jedem empfehlen könnte. Man kann es damit ausprobieren. Was auf jeden Fall hilft, sind so 5 Minuten Atemübungen sind auch super effektiv, den Cortisolspiegel zu senken. Das wäre so das Einfachste, was ich jedem empfehlen würde. Dann gibt es Vagusnervstimulatoren, so einen habe ich auch irgendwo hier rumliegen. So ein Stimulator, den du hier quasi um den Hals machst, der dann hier deinen Vagusnerv stimuliert, was dein Nervensystem irgendwie ein bisschen trainiert und besser dazu bringt, sich entspannen zu können langfristig. Okay. Das ist aber schon, also das sind so kleine Gimmicks, Gadgets, die man machen kann. Was am meisten hilft, Entspannung, bewusste Pausen und idealerweise entweder Atemübungen einbauen oder Meditation. Für Meditation bin ich viel zu unruhig, also da, ich bin eher so ein ungeduldiger Mensch. Das würde ich auch nicht hinkriegen, aber so Atemübungen sind schon gut fürs Nervensystem.
Ja, ich glaube, weil du gerade Pausen sagst, ne? Also ich gucke mit meinen Führungskräften ganz oft auch über so den Kalender, wie ist denn der Kalender, wie ist der Tag so aufgeteilt und ich finde einfach immer wieder fest, viel zu wenig werden Pausen gemacht. Man macht vielleicht einmal eine Mittagspause eine halbe Stunde oder lässt die dann auch schleifen, weil dann vielleicht der nächste Termin schon ansteht. Aber so zwischendurch, wenn man es wirklich mal einfach mal 5 Minuten, auch wenn es nur einfach mal den Raum wechseln ist oder was anderes sehen, das macht halt wirklich so einen Unterschied im eigenen Stresslevel und dass man das auch wirklich sofort merkt, dass einem dadurch besser geht, wenn man einfach nur mal nach draußen geht und ein bisschen Luft um die Nase bekommt. Empfehle ich zum Beispiel auch meinen Klienten auch mal einfach das im Terminkalender einzublocken, sozusagen, was ich vorhabe, dann werde ich es halt auch tendenziell weniger oder vielleicht am besten auch gar nicht mehr verschieben.
Ja, das ist halt, aber ich glaube, das fällt vielen aber auch schwer, weil es ist halt so, ne, am ersten ist es trotzdem noch neu. Ich glaube, das muss man sich einfach knallhart durchziehen und sich auch dran gewöhnen. Ja. Am besten, wenn du es hörst, einfach jetzt schon machen für die nächste Woche. So.
Ja, das ist gut.
Reinlegen und das ist so, weil nicht aufschieben, einfach tun.
Ja, absolut. Woran erkenne ich denn jetzt vielleicht schon relativ früh, dass mein Stress mir irgendwie gefährlich ist, bevor dann der Körper letztendlich ja komplett streikt? Also gibt's da Indikatoren, die ich vielleicht heute merke?
Ja, also ein Tipp, den ich machen würde, ist einfach mal den Blutdruck messen. Also ein Blutdruck steigt jetzt nicht von heute auf morgen, aber wenn du sehr lange sehr viel Stress hast, dann kann es schon sein, dass du über den Blutdruckgrenzen bist. Ne? Also wir sind da, also 135 zu 80, also je nachdem, wie man fragt. Man Kardiologen fragt, die Nephrologen, die Allgemeinmedizin, das ist ein bisschen anders, die Grenzen.
Ich weiß noch aber, nicht.
sag mal, 140 zu 8, also alles unter 140 zu 90 ist noch irgendwie okay, ist so moderat erhöht, alles über 140 zu 90 ist Bluthochdruck.
Okay.
Es gibt neue Leitlinien, neue Richtlinien, die sagen, 120 zu 70 sollte er sein, das heißt, die untere Grenze wird ein bisschen runtergesetzt. Sagen wir mal, einfach mal den Blutdruck messen regelmäßig und gucken, wo der ist. Wenn du jetzt schon 150er Blutdruck hast, dann würde ich damit zum Arzt gehen. Das wäre ein Indikator.
Dann 150 den ersten Wert sozusagen.
Genau, der erste Wert, richtig. Ja, genau. Okay. Oder wenn du auch 140, also ich würde es auf jeden Fall mal kontrollieren und gucken, mehrfach messen würde ich. Nicht irgendwie nur eine Messung, sondern mehrere Messungen. Das ist wichtig. Dann zweiter Punkt, wenn du so ein Fatigue-Ermüdungsgefühl hast, also wenn du irgendwie morgens aufwachst, dich nicht mehr wirklich fit fühlst und das irgendwie jeden Tag hast, obwohl du, jetzt kommt das Wichtige, obwohl du 8 Stunden schläfst, weil wenn ich jetzt, auch da ein Tipp, trackt mal euren Schlaf einfach mal. Nicht die Schlafphasen, das können die Tracker nicht so gut, sondern wirklich einfach nur, wann geht ihr ins Bett, wann steht ihr auf, was ist die Netto-Dauerschlaf, ne, weil das unterschätzt, also das verkennt man selber sehr oft. Dann sagen wir, ich habe doch genug geschlafen, dann siehst du irgendwie auf der Uhr, 5 Stunden, das ist nicht genug. Zweiter Punkt bei regelmäßiger Einschlaf- und Aufstehzeiten sind da auch wichtig. Das heißt, wenn ich das beides beachte, das Wichtigste für jeden Schlaf ist, gleicher Zeitpunkt ins Bett gehen, gleicher Zeitpunkt aufstehen. Mhm. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Alles andere, irgendwie, ich dunkel den Raum ganz ab, ich nehme eine Schlafmaske, whatever, das sind alles so Tops, Hacks on top. Aber gleiche Einschlaf- und Aufstehzeiten, so ein chronologischer, irgendwie Priming für Schlaf ist das Wichtigste. Und wenn das gut ist und du aber auch genug schläfst, das heißt, du kommst irgendwie auf deine 7 Stunden Schlaf mindestens und du dich trotzdem immer jeden Morgen total erschöpft fühlst, irgendwie das Gefühl hast, ich habe keinen Antrieb mehr, ich bin so ein bisschen dieses ausgebrannt, dann könnte man das schon mal überlegen, ob man irgendwie ein paar Stellschrauben justiert.
Okay. Das heißt also, Schlaf, was wäre der ideale Zeitraum? So, wie lange sollte ich schlafen im Idealfall?
Ich würde mindestens 7 bis 9 Stunden schlafen wollen. 9 Stunden ist für viele eher wahrscheinlich schwierig. Das heißt, 7 bis 8 Stunden will ich schon haben. Okay. An der Rechnung ganz normal, wenn du stehst um 6 Uhr. Jetzt kommt die Rechnung ist halt, wenn ich, sagen wir, ich will 8 Stunden haben, du stehst um 6 Uhr auf, dann musst du halt auch um 8 Uhr, Quatsch, musst du halt auch um 10 Uhr im Bett liegen und tendenziell auch schlafen, weil es gibt ja noch die Leute, naja, wie schnell schläfst du denn ein? Wenn du um 10 im Bett liegst und um 12 einschläfst, ja, weil du noch irgendwie 2 Stunden am Handy chillst, ist das.
Ja,
ja gut, aber das zählt dann ja nicht. Da hast du
ja
trotzdem
6 Stunden
Schlaf, ne?
Ja. Ja, gut, das stimmt. Also ich glaube, es ist halt auch mal gut, das Schlafzimmer wirklich dann als Schlafzimmer zu nutzen, weil sonst gibt ja viele, also können wir auch wieder schon eigene Podcasts drüber machen, aber dass man Fernseher im Bett hat und sowas, das stört ja auch in gewisser Art und Weise den Schlaf.
Ja, Schlaf ist ein super, super tricky Thema.
Ja. Was kann ich denn, also da würde ich gerne nochmal auf den Schlaf nochmal gleich eingehen drauf, aber was kann ich denn grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wie lange kann ich körperlich eine Hochleistung bringen, bevor mein Körper irgendwie Schaden nimmt? Also
nee, gibt's nicht, weil es kommt auch an, wer du bist. Also da kann man jetzt keine pauschale Aussage vorher treffen für, sondern ja, also was ist deine Höchstleistung, wie sind deine anderen Lebensumstände, wie ist dein genetisches Material, jeder Mensch ist individuell, das ist halt so ein bisschen.
Okay. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Irrtümer, die du kennst, so zum Thema Stress und Erholung? Vielleicht auch teilweise unter Ärzten?
Ja, man muss auch dazu sagen, apropos Ärzte, Ärzte sind selber, glaube ich, nicht die ungestresstesten Menschen, wenn ich mir so einen Krankenhausalltag angucke. Ne, 24 Stunden Dienste, Schichtdienst. Übrigens auch alle von euch, die im Schichtdienst sind, Schichtdienst ist auch sehr schlecht für die Gesundheit, muss man leider sagen. Aber da kommst du halt auch nicht raus, wenn du in der Medizin im Krankenhaus bist, dann ist es halt irgendwie so ein, naja, dann musst du halt eine gewisse Zeit zumindest drin sein. Aber auch da Mediziner sind nicht immer die gesundesten Menschen, obwohl sie es theoretisch besser wissen müssten. Es gibt noch so ein paar Cortisolmythen, die Quatsch sind. Zum Beispiel sowas wie, trink morgens keinen Kaffee, wenn auf nüchternen Magen, weil dein Cortisolspiegel zu sehr steigt. Das ist auch Quatsch. Also das heißt, ich denke mal, hier sind viele, nächster Punkt, viele, die irgendwie Unternehmer sind, sind wahrscheinlich auch sehr koffeinaffin. Das heißt, ihr könnt Kaffee ruhig auf nüchternen Magen trinken, das ist nicht das Problem. Und bei Stress ist wirklich so, also im Endeffekt geht es bei Stress, kommen wir immer zu dem gleichen Punkt zurück. Nimm dir halt bewusst Zeit für dich selber, für Pausen und arbeite nicht, hau nicht einen Termin von morgens bis abends durch. Weil wenn du das lange machst, dann wird es irgendwann dir auf die Füße fallen wahrscheinlich. Denn der Körper kann viel adaptieren. aber halt auch nicht unendlich. Und jetzt der wichtige Punkt, den viele Leute jetzt gerade auch, wenn ich vielleicht erfolgreich bin und wenn ich jetzt viel mache an so einem Tag, das ist jetzt cool und auch schön ausgesorgt zu haben früh. Aber langfristig Gesundheit zurückzukaufen ist nicht einfach. Weil natürlich können wir medizinisch ein paar Sachen irgendwie verbessern und du kannst halt, also der Körper kann auch noch, wenn er einiges an Schaden genommen hat, regenerieren, aber du kannst ja nicht alles wieder rückgängig machen. Und das siehst du oft nicht jetzt. Also klar, wenn du jetzt irgendwie so ein akutes Stresssyndrom hast, dann merkst du das vielleicht jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit schon jetzt. Aber Beispiel Bluthochdruck, der steigt ja meinetwegen innerhalb von 30 Jahren. Ja, aber dann hast du das Problem am Ende der 30 Jahre und nicht irgendwie jetzt.
Ja, absolut.
Ja, das ist halt dieses, das ist halt unser, dieses, naja, tägliches Dopamin schlägt immer langfristige Sicherheiten.
Tägliches Dopamin schlägt langfristige Sicherheiten. Das heißt
also ich meine damit quasi täglich, wenn ich jetzt irgendwie heute was erreichen kann, wenn ich heute irgendwas abhaken kann, wenn ich heute irgendwie weiß, okay, ich tue jetzt was meiner Gesundheit vielleicht nicht so förderlich ist, aber für heute ist gut, schlägt bei vielen irgendwie im Gehirn das, dieses, naja, mir geht's in 30 Jahren aber dann vielleicht schlechter. Weil in 30 Jahren ist es so weit weg, dann ist ja dieses, so meine ich das.
Ja, okay, ja, verstehe ich. Manchmal gibt es ja auch so positiven Stress. Gibt es das irgendwie medizinisch oder ist das irgendwie nur ein Marketingbegriff? Wie stehst du dazu?
Ja, ich weiß, was du meinst, ich wüsste aber nicht, wie ich das medizinisch greife. Also ich glaube, das gibt's auch, so positiven Stress. Das ist medizinisch, aber glaube ich nicht messbar, da fällt mir zumindest nichts ein.
Okay, jetzt haben wir schon über Sport gesprochen, dass es gut ist. Schlaf ist wichtig, ich weiß auch, so ein bisschen Ernährung haben wir ja angerissen. Wenn ich jetzt mich auf eins konzentrieren müsste, was ist wichtiger? Sport, Schlaf oder Ernährung?
Alles. Gibt keinen eins. Das
kann man nicht so
also,
sagen?
Kann man nicht sagen, weil es halt drei ganz verschiedene Sachen sind. Also weil die drei verschiedene Sachen in drei verschiedene Systeme einzahlen. Irgendwie Schlaf ist wichtig für komplette Regeneration des Körpers. Ne? Also Schlaf brauchen wir, um unseren Körper irgendwie immer wieder zu regenerieren. Sport brauchen wir für unser Herz-Kreislauf-System, unsere Muskulatur, unser passives System und Ernährung ist halt irgendwie alle, also Ernährung brauchen wir für alles. So, das ist halt so. Aber wenn du nur einen Punkt machst und die anderen leiden, dann hast du trotzdem nichts gewonnen wahrscheinlich.
Okay. Du hast jetzt schon ein paar Tipps gesagt, also du hast gesagt, Sport einmal in den Kalender einbauen, Ernährung, Meal Prep hast du gesagt, was vorzubereiten oder
ja,
was
wäre da empfehlen? Genau, in Ernährung wäre der Tipp erstmal, wenn du, es kommt ja ein bisschen darauf an, wie du bist, dann gehst du jeden Tag essen im Restaurant, das ist dann sehr schwierig, weil man kann auch im Restaurant natürlich clean essen, aber auch da ist es schwieriger als zu Hause, weil natürlich mehr mit, also ne, auch weil auch mehr Öl benutzt wird, als du es zu Hause machen würdest. Natürlich, es geht ja auch um Geschmack, wenn du essen gehst. Das heißt, idealerweise nicht jeden Tag essen gehen, wenn du es vermeiden kannst. Meal Prep wäre eine Variante, wie du irgendwie auch dem, ich bin jetzt in einer Firma selber und esse mittags einfach immer in der Kantine, vorbeugen könntest, ein einfachster Tipp. Und dann, wenn ich so ernährungstechnisch Tipps geben würde, wäre es natürlich, was super wichtig ist, was ja halb neu kommt, achte auf deine Ballaststoffzufuhr, weil Ballaststoffe wichtig für einen gesunden Darm sind und generell wichtig für einen gesunden Darm, sorgen für mehr Sättigung, es haben halt relativ viele positive Gesundheitsaspekte, kann man tracken. Das heißt, da wieder vielleicht mal mit einer Tracking-App, wie zum Beispiel, ich benutze Yasio selber, aber es gibt auch ganz viele andere, einfach mal gucken, wie viele Ballaststoffe esse ich denn am Tag und da gucken, dass ich vielleicht mal auf 30 Gramm komme. Nicht, wenn ich gar nicht achte, erstmal auf 20 Gramm, aber dann vielleicht dann langfristig auf 30. 10 Gramm mehr Ballaststoffe am Tag sorgen dafür, dass du ein 10% geringeres Darmkrebsrisiko hast. Da gibt es Studien zu, die sehr, sehr gut sind. Und das funktioniert wirklich von 0 Gramm bis 30 Gramm. Das heißt, de facto kannst du mit 30 Gramm 30% weniger Darmkrebsrisiko haben. Danach flacht die Kurve so ein bisschen ab. Und auch bei Ballaststoffen wichtig, nicht nur eine Quelle, sondern verschiedene Quellen. Das heißt, so lösliche Ballaststoffe wie Flohsamenschalen, aber auch Obst, Himbeeren, also ich esse zum Beispiel super viel Himbeeren, die haben Ballaststoffe, einfach irgendwie mixen. Fun Fact, Popcorn hat 10 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm, aber das ist jetzt vielleicht nicht die beste, ist nicht die beste Quelle. Erbsen sind ballaststoffreich, das ist wichtig. Dann bin ich immer ein Fan davon, auch darauf zu achten, wie viel Protein ich am Tag zu mir nehme. Irgendwie auch hier gucken, dass ich vielleicht so auf 1,6 Gramm komme pro Kilogramm Körpergewicht. Dann im Endeffekt muss man auch Ernährung nicht zu kompliziert machen. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie alles perfekt machen, sondern versuche mal irgendwie 80% darauf zu achten, 20% nicht. Das heißt, diese 80-20-Regeln sind irgendwie, die gibt es ja in jedem Bereich. Aber ja. Du musst jetzt, das Problem ist, du musst bei Ernährung nicht, wenn du einmal irgendwie sagst, boah, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Pizza gegessen, dann ist dein Tag nicht ruiniert. Das muss man halt auch wissen. Das ist halt dieses, Wir haben ja oft dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Also entweder ist der Tag richtig geil, weil ich habe alles voll gecheckt, jedes Mal gecheckt, alles perfekt erledigt. Oder ich esse einmal was, was ich nicht sollte, und dann ist der Tag direkt ruiniert. Das ist ja Quatsch. Kalorien tracken kann man auch mal machen, wenn ich es noch nie gemacht habe für eine gewisse Zeit, um zu wissen, wie viel esse ich überhaupt. Gar nicht, also Kalorien tracken in dem Alltag, den du jetzt hast. Also nicht irgendwie Kalorien tracken und dann extra weniger machen, also schon in deinem normalen Alltag, um so ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Denn man muss auch da sagen, was Ernährung angeht, Übergewicht ist sicherlich einer der höchsten Risikofaktoren für die meisten Erkrankungen. Also Übergewicht ist halt also gerade so dauerhaftes Übergewicht kann ein Risikofaktor sein, wenn du es lange hast, für viele Erkrankungen.
Ja, okay.
Und hier auch wieder, wir leben in einem Land, wo Diabetes immer mehr auf dem Vormarsch ist, also Diabetes Typ 2 gerade, das heißt irgendwie eine Diabetes-Art, die durch Lifestyle induziert entsteht. Also wir haben einmal Typ 1 Diabetiker, das sind die, die eine genetische Komponente haben, Typ 2 kann auch eine genetische Komponente haben, aber hier spielt halt Lifestyle auch viel mehr mit rein, das heißt langfristig, deine Bauchspeicheldrüse schüttet immer weniger Insulin, also die Insulinausschüttung deiner Bauchspeicheldrüse wird irgendwie immer mehr sabotiert, könnte man sagen, weil der Blutzuckerspiegel irgendwie dauerhaft sehr hoch ist. Das heißt auch sowas mal, da kannst du auch mal, wie viel Zucker isst man überhaupt am Tag? Ne? Also sind es dann irgendwie 80 Gramm, ich glaube sind es 100 Gramm, keine Ahnung. Die WHO empfiehlt, 40 Gramm am Tag, das ist nicht viel. Gerade wenn du überlegst, dass Zucker ja überall drin ist. Ne? Also wir reden ja nicht nur von Zucker in Gummibärchen, sondern Zucker ist in Brot drin, Zucker ist in Obst drin, ne? Fruchtzucker auch underrated. Auch da ein Tipp für alle, die irgendwie jeden Tag einen Smoothie trinken, den True Fruits oder whatever Smoothie.
Ja, der ist auch richtig voll mit Zucker, ne?
Die sind voll mit Zucker und vor allem auch haben relativ viel Fructose. Fructose selber ungefiltert, also Fructose, die quasi ohne Ballaststoffe, also wenn ich jetzt einen Apfel esse, habe ich Fructose, aber auch Ballaststoffe, oder nehmen wir mal ein anderes Obst. Wenn ich jetzt eine Himbeere esse, habe ich Fructose, aber auch Ballaststoffe. So. Das heißt, das verlangsamt die Aufnahme dieser Fructose. Wenn ich jetzt aber einen Smoothie trinke, sind da keine Ballaststoffe drin, die Smoothies haben so gut wie keine, geht diese Fructose relativ schnell ins Blut über, und da kann viel Fructose dafür sorgen, dass du langfristig Leberverfettung hast, weil Fructose quasi ein Instant-Risiko, also hohe Fructosespiegel ein Instant-Risiko für deine Leber sind. Ne? Deswegen nicht, wenn du ganz normal Obst essen kannst, du ohne dass du Probleme machst, aber so, wenn du jeden Tag einen Smoothie trinkst und denkst, ich tu mir was gesund, also es geht um fertig gekaufte, ne? Tu mir was Gutes, dann wirst du wahrscheinlich einen Irrtum erleiden.
Ja, wahrscheinlich, absolut. Und das ist ja auch so ein Marketing, das ist ja ganz viel Marketing hinter. Ich meine, die machen auch teilweise wirklich gutes Marketing, aber am Ende des Tages ist das halt einfach ja nicht gesund und viel Zucker enthalten. Und Schlaf, hat gesagt, wäre so der größte Hack, einfach pünktlich ins Bett zu gehen. Das wäre so der wichtigste Punkt da, ne?
Ja, und Schlaf tracken vielleicht einfach mal. Viele wissen nicht, wie viel sie überhaupt schlafen. Das ist also dieses, ne? Also, weil man hat irgendwie nicht das Gefühl dafür, wann so ein Tracker sagt einem direkt, pass auf, du bist eingeschlafen, 23.20 Uhr, bist aufgewacht, 7 Uhr, da kannst du es direkt sehen. Und der zeigt dir aber auch Schlafeffizienz an, also wie gut ist deine regelmäßige Einschlaf- und Aufstehzeit und so. Also, es gibt schon so ein paar Sachen, die man da relativ gut anpassen kann.
Ja, und das jetzt, also zum Beispiel, ich bin Apple-Fanboy, das ist ja bei Apple jetzt auch nochmal deutlich besser geworden. Ich nutze das schon seit einigen Jahren und ich achte eigentlich, das ist interessant, dass du sagst, ich track den Schlaf nämlich auch, ich achte mal so wie viel Erholungsphasen ich hatte, also wie hoch meine REM-Zeit war, aber das ist einfach gar nicht so interessant, sondern viel wichtiger ist eigentlich dann darauf zu achten, also wie hoch meine Tiefschlafphasen waren, aber eigentlich ist es wichtiger darauf zu achten, dass halt die Länge passend ist. Habe ich jetzt verstanden?
Ja, das ist schon interessant auch, aber das Problem ist, dass diese Tracker da nicht so gut messen können wie ein Schlaflabor. Das heißt, wie valide sind diese REM- und Tiefschlafdaten wirklich? Also die sind wahrscheinlich nicht schlecht. Ich will aber sagen, was so ein Tracker für jeden am besten kann, ist wirklich zeigen, wie lange habe ich geschlafen. Für die Schlafphasentracking auch, habe ich ruhig genug geschlafen oder bin ich immer wieder aufgewacht? Das messen die ja auch. Ne? Wenn du irgendwie hast, leichter Schlaf ist sehr hoch, beziehungsweise Wachzeit ist in der Nacht irgendwie immer wieder, dann kann man da auch drauf achten. REM- und Tiefschlafphasen machen alle, ich glaube aber keiner macht es perfekt, sagen wir es mal so.
Okay, verstehe ich. Okay.
Ja.
Was könnte ich denn jetzt machen? Wir machen meistens, wenn Leute dann krank sind, dann achten sie ja noch mehr auf ihre Gesundheit. Gibt es denn sonst irgendwas, wo du sagen würdest, das sind so Signale, die mir immer wieder kommen, die ich immer wieder mitbekomme, worauf ich vielleicht mal schon früher achten sollte als Führungskraft, als Mensch grundsätzlich?
Ja, gerade bei weiblichen Personen, Klassiker irgendwie, auch wieder Müdigkeit. Also ich glaube, Müdigkeit, Abgeschlagenheit ist irgendwie so das Main-Symptom. Und da dann wirklich vielleicht einmal, wenn ich das immer wieder habe, wenn ich merke, ich bin so ein bisschen K.O., ich bin müde, ich schlafe aber genug, den Eisenstatus überprüfen lassen, weil 20% aller Frauen im gebärfähigen Alter haben Eisenmangel in Deutschland. Also gebärfähiges Alter ist eine sehr große Spanne, muss man sagen. Und der wird oft nicht wirklich erkannt, und da dann wirklich so Blutwerte wie Ferritin, Transferinsättigung und HB mal messen lassen. Also ganz bewusst sagen, na, ich will wissen, ich habe da vielleicht ein Problem. Und wenn du da schlechte Werte hast, dann weiß ich, kann erfahrungsgemäß, wenn du einen schlechten Ferritinwert hast und dich auch müde abgeschlagen fühlst und den dann entweder mit Tabletten oder Infusionen auffüllen lässt, ja, dann fühlen die Leute sich auch wirklich so richtig viel besser danach. Also ich habe sehr viele Erfahrungswerte gekriegt, wo das dann wirklich einen Unterschied macht. Aber auch generell, an dem Punkt kann man sagen, irgendwie, also generell, ich bin Fan davon, zu wissen, wo wir stehen, also wo quasi wie unser Körper wirklich steht, wie es ihm wirklich geht. Das heißt, will ich mal ein paar Blutwerte zu nehmen, gucken, wie sind meine Blutfette, also ne, habe ich da ein langfristiges Risiko. Man kann auch, wenn es jetzt um Performance geht, würde ich auch immer mal einen Vitamin D und Omega-3-Status erheben, und weil das sind Sachen, die wo du sehr gut optimieren kannst, wo ich halt quasi, ich wette, die meisten hier werden Vitamin D-Mangel haben, liegt aber primär daran, dass wir in Deutschland leben und einfach nicht so viel Sonnenstrahlung bekommen, beziehungsweise hier viele auch im Büro dauern. Und wenn du dauernd im Büro bist, kriegst du auch im Sommer nicht genug Sonnenstrahlen.
Das stimmt, ja.
Und in der Jahreszeit zwischen jetzt Oktober und März passt die Strahlung sowieso nicht hier. Das heißt, da wird supplementieren Sinn machen. Omega-3 das Gleiche. Wenn du nicht dreimal in der Woche fettigen Fisch isst, wirst du wahrscheinlich keinen idealen Omega-3-Index haben. Auch hier kann man nachjustieren. Das heißt, so generell einfach mal eine Blutabnahme machen. Hier wieder der Punkt: jemanden finden, der das macht, der ein Check-up mit dir quasi durchgeht. Ja. Der jetzt präventiv ist und nicht irgendwie reaktiv auf eine Krankheit. Und was ich dann generell jedem empfehlen kann, weil das zahlt jede Krankenkasse, völlig egal, ob du gesetzlich oder privat bist, ein Check-up 35, so heißt es, beim Arzt zu machen. Den kannst du einmal machen zwischen 18 und 35 und dann ab 35 jede 3 Jahre. Da werden zumindest deine Blutfette und dein Blutzuckerspiegel überprüft. Und falls du jetzt ein frühes Risiko dafür hättest, irgendwie mal einen Diabetes zu kriegen oder da schon Blutwerte sehr exorbitant hoch hast, dann will ich das ja lieber mit 35 wissen oder, keine Ahnung, mit 32 oder mit 38 als mit 58. Das wäre also eine direkte Handlungsempfehlung. Ja, also ich glaube, so prinzipiell dieses Müdigkeitssymptom ist so das Häufigste, was wir haben, irgendwie, ne, gerade in so einer Leistungsgesellschaft. Wenn ich jetzt weiblich bin, bei Männern wird es wahrscheinlich kein Eisenmangel sein. Also ich habe selten Männer mit einem richtig schlechten Eisenwert gesehen. Aber als Frau gerade vielleicht mal ein bisschen das im Hinterkopf haben. Wichtig hierbei: wenn ich irgendwie mal 3 Tage müde bin, dann muss das kein Eisenmangel sein. Ne? Unser Körper ist ja auch irgendwie, und je nachdem, wie die Woche so verläuft und so, wir schlafen mal schlechter, wir schlafen mal besser, wir haben mal mehr Sorgen, wir haben mal weniger Sorgen. Das muss nicht direkt immer physiologisch sich auf den Körper auswirken.
Warum ist es denn trotzdem so, wenn ich jetzt zum Beispiel müdig bin oder wenn ich merke, ich bin gestresst, warum ignorieren so viele Menschen, also gerade leistungsorientierte Menschen, warum ignorieren die so viele Signale? Also, was meinst du, ist da
Ja,
aus deiner Sicht der Grund?
ich glaube, weil wir sehr gut im Verdrängen sind, ne? Sehr gut irgendwie, solange mein Arm nicht gebrochen ist, muss ich nichts machen nach dem Motto. Solange der Knochen nicht rausguckt, meine ich, kann ich erstmal so weitermachen, wie ich es vorher gemacht habe. Weil es irgendwie auch so ein bisschen vielleicht Angst ist, dass ich was anders machen müsste in einem Alltag, wo ich, glaube ich, sehr auf Leistung getrimmt bin. Und wenn ich was anders mache, wird es wahrscheinlich erstmal nicht mehr Leistung geben, sondern wahrscheinlich werde ich erstmal zurückschrauben müssen. Aber auch hier der Punkt mit Sport und mit Zurückschrauben. Wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel Sport in deinen Alltag zu integrieren, wirst du dich wahrscheinlich, was so auch Mindset und Gedanken angeht, langfristig ein bisschen freier fühlen, weil so Sport auch super gut für Kopf und Entspannung ist. Also ne, für Stressreduktion, für Entspannung, für wenn du kreativ arbeitest, für Ideen. So, ne? Also weil unser Gehirn, so kreative Ideen kommen nicht, wenn wir aktiv an etwas arbeiten, sondern kreative Ideen kommen meistens, wenn unser Gehirn sich langweilt. Also wenn wir quasi, ne, deswegen, super, jeder kennt vielleicht, ey, diese Idee hatte ich unter der Dusche, beim Autofahren, auf dem Klo, keine Ahnung wo. Das ist nicht, weil diese Orte besonders sind, sondern das ist, weil unser Gehirn da aktiv nichts, also weil wir aktiv ja nichts, uns mit nichts beschäftigen. So beim Laufen das Gleiche. Wenn ich einfach nur wenn ich jetzt nicht irgendwie mich auf die Musik konzentriere oder so, dann auch da, alles, was den Kopf frei macht, kann beruflich auch helfen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man einfach diese Phasen auch bewusst nutzt, sage ich jetzt mal, und sich da Erholung holt. Wie kam das, einmal eine ganz andere Frage, wie kam das eigentlich, dass du dann auf Social Media gegangen bist mit den Themen und wie kam das dazu? Also.
Boah, interessante Frage. Wir haben durch Zufall angefangen, für FitX zu produzieren. Deswegen brauchte ich sowieso Leute, die für mich Social Media machen, also quasi die Videos produzieren. Und ich habe parallel angefangen, Medizin zu studieren. Und so kam dann irgendwie so diese Kombi. Ich hatte eh schon ein Team und habe mit Medizin angefangen und fand Medizin ja selber spannend. Und bin davon ausgegangen, dass auch andere Leute das spannend finden. So.
Ah, okay. Und dann hast du einfach angefangen und regelmäßig deinen Content geteilt und dann wurde das immer größer und
Genau.
größer sozusagen.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja, super spannend. Cool. Wenn ich jetzt mehr über dich erfahren möchte, Jonas, wo könnte ich denn mit dir in Kontakt treten? Wo kann ich nicht mich mit dir irgendwie, wo kann ich dich erreichen?
Beste Tool ist und bleibt wahrscheinlich Social Media, das heißt Instagram und TikTok primär über Jones Rules. Das heißt, da findet ihr alles, was ich gerade gesagt habe, nochmal die einzelnen Themen separat in Videos. Ich glaube, da habe ich alles zu Blutwerten und zu Sport und zu Ernährung gemacht. Und auch mache ich auch im Alltag immer wieder eine Produktbewertung. Das heißt, das ist das Einfachste. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir. Idealerweise beantworte ich die auch irgendwann. Aber da sehr viele Fragen kommen, kann es sein, dass es ein bisschen dauert.
Cool. Ja, Jonas, vielen lieben Dank für die gemeinsame Zeit. Ich hoffe, ihr konntet auch eine Menge hier mitnehmen. Lasst gerne ein Abo da und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, die ihr hier für diese Episode, für diesen Podcast gibt. Und ja, wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema auch interessant sein könnte, dann leitet die Episode unbedingt weiter. Jonas, danke, dass du da warst und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, jeder von euch setzt eine Sache, egal was, nach diesem Podcast um.
Das wäre gut. Ja, das stimmt. Cool, danke.